Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon. Mein Name ist Tano Gerke und neben mir sitzt mal wieder mein geschätzter Kollege Jonathan Danubio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Heute wollen wir uns dem Roman Krieg und Frieden des russischen Schriftstellers Lev oder Leo Tolstoi widmen. Warum wir das machen, möchte ich hier am Anfang einmal ganz kurz erklären. Also schon mal vorab, wir haben jetzt quasi die Folge nicht konzipiert, um einfach nur einen weiteren Klassiker der russischen Literatur zu behandeln. Wer sich erinnert, wir haben ja in ein paar Folgen zuvor schon über Dostojewski gesprochen. Da würde es natürlich naheliegen, über Tolstoi zu sprechen. Das ist aber gar nicht der Hauptgrund, sondern der Impuls, beziehungsweise die Idee von uns, eine Folge über Krieg und Frieden zu machen, ist letztlich der Ideenhistoriker Isaiah Berlin gewesen, der in seinem Essay Der Fuchs und der Igel darauf hingewiesen hat, dass geschichtsphilosophisch eine Verbindung zwischen Tolstoi und dem reaktionären Vordenker Joseph de Maistre besteht. Und dass dieser Zusammenhang nicht nur ein interpretatorischer Zusammenhang ist, sondern ein tatsächlicher, bestätigt sich auch bei der Lektüre von Krieg und Frieden, weil Joseph de Maistre am Anfang in so einer Salonszene selbst auftritt. Zumindest steht oder stand in den Anmerkungen von Tolstoi, de Maistre tritt auf. Also das legt schon mal nahe, dass Isaiah Berlin gar nicht so weit entfernt ist mit seiner Interpretation.
Wobei man auch da sagen muss, er ist nicht als erster auf den Zusammenhang gestoßen. Ich habe vergessen, wie der heißt, das war ein russischer Literaturwissenschaft. Ich glaube, Berlin erwähnt den ja auch. Er ist über den darauf gestoßen und hat das dann ausgearbeitet letztlich, ne, diese Verbindung.
Ja, genau, das schreibt Berlin auch, dass er sich da eben auf russische Biografen von Tolstoi bezieht, genau. Aber dieser Zusammenhang ist aus konservativer Perspektive natürlich spannend und interessant. Ein Zusammenhang zwischen Tolstoi, der ja gerade aufgrund seiner späteren Biografie eher irgendwie als Sozialist, Pazifist, wie auch immer gilt, aber den hier, beziehungsweise seine Geschichtsphilosophie im Zusammenhang mit diesem reaktionären oder gegenrevolutionär de Maistre zu bringen. Also das heißt, wir möchten in diesem Podcast, in dieser Folge einmal ja kurz in Krieg und Frieden einführen, worum geht es überhaupt, wer war Tolstoi vielleicht davor noch, eine Frage, die zu klären ist, und dann eben uns der Geschichtsphilosophie oder dem Geschichtsbild, besser gesagt, von Tolstoi in Krieg und Frieden widmen. Und ich hoffe, dann wird noch etwas deutlicher, was auch an diesem Geschichtsbild konservativ ist, beziehungsweise ja, was aus konservativer Sicht daran interessant ist. Genau, würde ich aber sagen, beginnen wir erstmal mit der Frage, wer war Lev Tolstoi? Geboren 1828, gestorben 1910. Ja, Herr Danubio, möchten Sie das übernehmen?
Das kann ich gerne machen. Also Tolstoi war ein Adliger, der aus einer sehr reichen Familie stammte, ein Gut geerbt hat mit, ich weiß nicht, 120 Bediensteten oder so. Also anders als etwa Dostojewski, nicht verarmter Adel, der immer um die Existenz bangen musste, sondern ja, Tolstoi gehörte zur russischen Oberschicht. Er meldete sich, glaube ich, freiwillig zum Kriegsdienst, nahm am Krimkrieg teil. Und man merkt das auch in Krieg und Frieden. Da gibt es, ja, wie der Titel schon sagt, natürlich auch viele Kriegsbeschreibungen. Und man hat den Eindruck, da erfindet jemand nicht, sondern der hat wirklich das erlebt. Und ja, Tolstois ersten literarischen Versuche drehen sich auch eigentlich alle um den Krieg. Er versucht, die Erlebnisse des Krimkriegs eben darzustellen, zu verarbeiten. So Stichwort Sevastopoler Erzählungen. Das kann man alles als Vorarbeiten zu Krieg und Frieden letztlich deuten.
Ja, wo er im Prinzip Teil des Regiments ist und beobachtet, wie sich das verhält, wie Dynamiken entstehen und im Prinzip lernt, was heißt Krieg in der Realität und wie beschreibe ich ihn sozusagen.
Genau, und er selber hat das auch immer als literarische Übung gesehen, wie kann ich die Realität präzise literarisch darstellen, ja, und ohne irgendwie romantisches Pathos und so weiter, sondern wie stellt man die Dinge präzise und realistisch da. Und da war der Krieg für ihn ja Anschauungsmaterial erstmal, könnte man sagen. Und ja, sein erstes Hauptwerk, auch das bekannteste Werk, ist dann Krieg und Frieden. Ich weiß gar nicht, in welchem
Jahr. Aus dem Jahr 1869.
69, genau. Und ja, der Roman, er war davor auch schon als Literat bekannt, aber das Werk hat ihn dann natürlich schlagartig zu einem der großen zeitgenössischen Autoren gemacht. Und ja, das andere große Werk von ihm ist eben Anna Karenina, erschienen
1877.
Pardon, ja. Ja. Nächstes Mal schreibe ich mir die Zahlen auch mal auf. Genau, also das sind seine bekanntesten Werke. Interessant ist, dass Tolstoi selber seine Klassiker später verworfen hat. Ja? Und du hattest eben gerade auch schon darauf angespielt, dass es diese Wende, diesen Bruch in Tolstois Biografie und Denken gibt. Ja, Tolstoi hat sich später ja mal religiös bekehrt, könnte man sagen, allerdings nicht wie etwa Dostojewski zur russischen Orthodoxie bekannt, sondern er hat, ja, man muss es so sagen, letztlich eine Art Privatreligion geschaffen, für die er den Rest seines Lebens dann auch propagandistisch tätig war. Er hat auf seinem Gut selbst Feldarbeit betrieben, um eben ja wie die einfachen Leute zu leben. Er wollte das Volk bilden, hat auf seinem Gut Schulen errichten lassen und wollte ein Evangelium der Einfachheit und der universalen Menschenliebe predigen und hat in diesem Zuge dann auch beispielsweise Volkserzählungen verfasst oder sehr einfach gehaltene Parabeln, Allegorien, die, wir hatten auch bei der Dostojewski-Folge schon drüber gesprochen, die Kluft zwischen Aristokratie, Intelligenz auf der einen Seite und dem einfachen Volk auf der anderen überbrücken sollte. Und genau das wollte Tolstoi selbst vorleben, diese Überwindung. Und ja, ein Preis, den er dafür gezahlt hat, ist, dass er seine ganze frühere Kunst verworfen hat, weil er gesagt hat, das ist zu sehr Verstandeskunst und du bist ungeduldig, möchtest etwas
einwerfen. Ich möchte nur einwerfen, dass es natürlich genau diesen Gegensatz, den du schon aufmachst, zwischen dem frühen und dem späten Tolstoi, dass der natürlich, also gerade der späte Tolstoi ja ganz konträr steht zu dieser Ruhmessucht oder dieser Ruhmessehnsucht, den quasi der junge Tolstoi hatte und auch mit Krieg und Frieden. Da war ja sein Anspruch auch schon an das Werk groß und er war sich ja auch schon zu Lebzeiten bewusst, dass er einer der größten Schriftsteller ist und sein wird. Und sein Will.
Ja.
Das spielt ja alles damit rein. Und vielleicht nochmal kurz, was du sagtest, auch, dass man das im Erzählstil merkt, dass er sein Kunstverständnis gewandelt hat, also dass die Kunst allein durch religiöse Motive legitimiert werden kann und so weiter. Da hatten wir auch mal kurz gesprochen über, das ist vermutlich seine bekannteste Erzählung, die Der Tod des Iwan Iljitsch aus dem Jahr 1886, wo wir auch gesagt haben, im Vergleich zu Krieg und Frieden ist das aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber halt auch literarisch einfach nicht mehr so ausdifferenziert. Es ist im Prinzip, auch die Erzählung ist sehr klar und man hat am Ende so letztlich den Eindruck, so ein bisschen, ja, die Moral von der Geschichte. Mhm. Und es ist so eine sehr einfache Erzählung, wo man ja die Moral oder die Lehre daraus sehr schnell mitnehmen kann. Also, ja, der Punkt ist, denke ich, dass man das auch in seinem literarischen Schaffen da nachvollziehen kann, diese Wende. Und das noch ganz kurz ist natürlich insofern interessant, weil wenn man über Tolstoi spricht, ist natürlich gerade der späte Tolstoi dieser reue Adelige, der seine eigene Herkunft so ein bisschen verleugnen will und die aufarbeitet, würde man heute sagen, dass das natürlich der bekanntere oder der bekannteste Tolstoi ist, aber nicht der Tolstoi von Krieg und Frieden.
Genau, ja, und aber als dieser späte Tolstoi, also absoluter Pazifist, ja, so weit geht, ja, wenn man selbst geschlagen wird, man darf sich nicht wehren und so weiter. Das ist der Tolstoi, der eine enorme Wirkung auf die europäische Öffentlichkeit ausgeübt hat. Also der hatte, ich übertreibe jetzt mal, täglich internationale Gäste zu Besuch. Aus Japan kamen Leute, aus den USA, aus ganz Europa, die ihn interviewen wollten. Also er hat später gewirkt als, ja, man muss es sagen, Religionsgründer. Ja, also wir können jetzt nicht hier darauf eingehen, was er sich da genau vorgestellt hat. Er wurde auch exkommuniziert dann von der russisch-orthodoxen Kirche, weil sie das nicht eben dulden konnten. Ja, und was eben so interessant ist, ist, dass ein Schriftsteller seine Klassiker so radikal verwirft und gesagt hat, ja, sie sind eigentlich ja, falsch. Sie sind falsche Werke und es gibt ja diese Schrift von ihm, Was ist Kunst? Und darin verdammt er eigentlich jeden großen Autoren der abendländischen Literatur, insbesondere Shakespeare, hält er für einen Pfuscher. Was eben damit zusammenhängt, ja, dass Literatur sollte seiner Meinung nach eben möglichst einfach sein, wie eben der Tod des Iwan Iljitsch, möglichst eingänglich, möglichst sofort verständlich, damit eben das Volk dadurch ja erhoben werden kann. Und da fällt so etwas wie Krieg und Frieden, das ja in großen Teilen auch auf Französisch verfasst ist, um die damalige Adelskultur getreu abzubilden, die sich ja eben nicht auf Russisch unterhalten hat, sondern eben auf Französisch. Das fällt da schon raus. Ja, das einfache Volk konnte den Roman an sich schon gar nicht verstehen. Und das hat er selbst später dann kritisiert an sich selbst, ja.
Ja, da vielleicht noch mal ganz zu, also da ist auch meine grundsätzliche Meinung, die jetzt nicht besonders exklusiv ist, aber die ich doch mal anbringen will, ist ja auch ganz klar, dass man dem Autor von Werken nicht die Deutung über sein früheres Werk überlassen kann und sollte. Also ich meine, das wird natürlich immer wieder versucht. Auch Thomas Mann hat natürlich dann seine Sachen immer interpretiert und so, aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, um zu einem abschließenden Urteil des Werkes zu kommen. Mhm. Aber interessant ist natürlich bei Tolstoi auch noch, dass er eben Zeit seines Lebens und auch bis zum Ende in dieser Wende auf dem familiären Stammgut Jasnaja Poljana namentlich südwestlich von Moskau gelebt hat und da am Ende dann auf dem Feld ja auch Arbeiten verrichtet hat, die eigentlich den Bauern zustehen und seine Kleidung, seine Adelige abgelegt hat und so weiter. Genau, noch was zur Biografie oder sollen wir zum Buch Krieg und Frieden übergehen?
Ich glaube, gut. Das Grundlegende ist gesagt.
Ja, ansonsten wäre es natürlich im Verlaufe der Folge nochmal ergänzen. Ja, Krieg und Frieden, ich meine, der Titel spricht schon für sich, der ist schon epochal irgendwie. Jeder hat ihn mal gehört, ist auch einfach ein guter Titel, muss man sagen. Ja, aber vielleicht mal ganz kurz die Rahmenbedingungen, worum geht es in Krieg und Frieden, ohne jetzt detailgetreu den Inhalt wiederzugeben. Aber man kann auf jeden Fall sagen, es ist letztlich ein Kriegsepos sozusagen. Es ist ein Epos, in dem auch der Krieg vorkommt. 1600 Seiten, also wieder ein sehr wuchtiger Roman, der übrigens stückweise in Zeitungen veröffentlicht wurde, wie das damals so üblich war. Jedenfalls spielt dieser Roman zur Zeit der Napoleonischen Kriege, also von 1805 bis 1812. Ja, also im Zentrum dieses Romans stehen verschiedene Adelige, russische Adelige. Schlachten kommen auch immer wieder vor. Der Krieg gegen Napoleon oder am Anfang mit Napoleon gegen die Österreicher. Genau, also man kann im Prinzip sagen, das ist der Rahmen des Romans und er wechselt immer eben zwischen Krieg- und Friedenszeiten, beziehungsweise nicht zwischen Zeiten, zwischen Szenen, denn dann am Anfang beginnt es mit einer Soiree, mit einem Salon, wo eben der immer wieder auftaucht, wo sich eben die russische Aristokratie, die Adeligen treffen und dann schwenkt es wieder um in Kriegsszenen, wo dann auch Vertreter dieser Adeligen an der Front sind, also auch Schlacht, beispielsweise die Schlacht von Austerlitz oder die Schlacht bei Borodino sind dann dargestellt. Das heißt, Tolstoi stellt hier nicht nur Charaktere dar, sondern bezieht auch historische Fakten mit ein.
Die er ja sehr genau auch recherchiert hat. Genau, ja. Also hat die Schlachtfelder teilweise selbst besichtigt, um sich einen Eindruck zu machen. Und er lässt ja auch historische Persönlichkeiten wie eben Napoleon oder General Kutusow, also den
oder
General
Zar Alexander.
Oder Zar Alexander, genau, lässt die auch auftreten und skizziert ihre Gedanken. Und es ist ein, wie du schon sagst, ein breites Panorama der russischen Gesellschaft. Über 30 Jahre vielleicht sogar. Also es geht ja auch mit Nachgeschichte und Vorgeschichte. Ja, sagen wir mal 20 Jahre, 30 Jahre.
Ungefähr.
Was interessant ist, da steht auch in den Anmerkungen zu der Ausgabe, wir müssen die nachher nochmal verlinken. Mhm. Die Ausgabe, die wir hier benutzen, ist die Übersetzung von Barbara Konrad aus dem DTV-Verlag. Und mit sehr, sehr umfangreichem Anmerkungsteil. Und da steht, hat sie auch nochmal geschrieben, dass der ursprüngliche Titel Krieg und Nation war und nicht Krieg und Frieden, dass es eben ursprünglich darum ging, die Rolle des Napoleonischen Krieges auf die russische Nationswerdung darzustellen. Ja, und dass sich das später dann in Krieg und Frieden geändert hat.
Mhm. Ja, vielleicht können wir diese Ausgabe auch ohnehin noch einmal loben, auch weil, wie du schon gesagt hast, die sind sehr lange französisch Passagen drin. Die sind eben nicht im Fließtext übersetzt, sondern in den Fußnoten, was, denke ich, sehr wichtig ist, um auch nochmal deutlich zu machen, was auch mir vor der Lektüre überhaupt nicht so klar war, dass wirklich ja in dieser Adelsgesellschaft größtenteils Französisch gesprochen wurde oder es auch einfach, ja, jemand, der nicht Französisch sprechen konnte, konnte sich auf diesem Parkett nicht bewegen. Ich meine, du erwähnst da immer deine Anekdote mit Turgenev. Vielleicht kannst du dich nochmal anbringen hier.
Ja, also sowohl Puschkin, der russische Nationaldichter, als auch Iwan Turgenev, russischer Schriftsteller, haben als Muttersprache Französisch gelernt und nicht Russisch, sondern das haben die Bediensteten ihnen nebenbei beigebracht. Und Turgenevs Mutter soll angeblich keinen einzigen Roman ihres Sohnes gelesen haben, weil sie sich geweigert hat, Russisch zu lesen. Ja, also
ja, das ja. Macht vielleicht nochmal die Dimension des Ganzen klar.
Und es gibt ja auch bei In Krieg und Frieden diese schöne Szene, wenn eben der Krieg mit Napoleon ausbricht, dass die russischen Adligen Nachhilfeunterricht in Russisch nehmen und so eine Sparschwein aufmachen, wo man Geld reinpacken muss, wenn man französische Vokabeln verwendet. Ja, also das ist nicht an den Haaren herbeigezogen oder karikiert, sondern das war eben so.
Genau, und das ist ja, das sieht man ja auch im Verlauf des Romans sehr gut, dass die ja der Anteil der französischen Sprache dann auch eben in diesen adeligen Kreisen später abnimmt. Also im Zuge des Napoleon, der napoleonischen Besatzung von Moskau und so weiter und so fort. Genau, ansonsten ist vielleicht noch zu sagen, also das im Prinzip, und das ist ja auch so das, was immer über diesem Roman steht, dass man letztlich sagt, der Krieg ist der Protagonist, nicht die einzelnen Akteure, sondern der Krieg ist als Element, treibt die Handlung voran und bestimmt auch das Schicksal der eigenen Charaktere irgendwie. Das, denke ich, können wir an dieser Stelle schon mal vorwegnehmen, auch wenn wir darüber dann später oder gleich noch genauer sprechen werden.
Ja, wenn ich da vielleicht einhaken darf, gerade weil wir auch die Folge zu Dostojewski hatten, bei Dostojewski ist es ja eben so, da im Zentrum stehen einzelne Individuen mit psychischen Konflikten, die Dostojewski über Seiten eben darstellt. Und das gibt es bei Tolstoi so eben nicht. Es gibt nicht dieses seelische Ringen über Seiten hinweg, sondern wie du eben gesagt hast, der einzelne Protagonist ist einer höheren Sache, wir kommen gleich darauf ja noch zu sprechen, untergeordnet. Und das äußert sich eben formal auch schon darin, dass es nicht diese seitenlangen psychologischen Beschreibungen bei Tolstoi gibt, ja, sondern ich will nicht sagen, er ist oberflächlicher als Dostojewski, aber er hat so eine epische Erzählperspektive, wo er eben ja, über die Dinge wegschreitet, könnte man vielleicht. Also er stellt das alles dar, guckt auch in die Köpfe rein, ja, aber nicht in der Tiefe, wie es eben Dostojewski macht. Er ist einfach der geborene Erzähler, könnte man vielleicht sagen. Es ist kein psychologischer Roman.
Und das ist ja auch der große Gegensatz, also dass eben Dostojewski für diesen psychologischen Roman, wenn man das so nennen will, steht und Tolstoi eben für die Erzählung. Also dass man bei Dostojewski natürlich, was wir auch erwähnt haben, immer diese diabolische Tiefe hat, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist immer schummerig in diesem Roman, es ist nicht alles ausgeleuchtet, es gibt noch Ecken auch in der Psyche, die man nicht ganz entdeckt hat, dass der, ja, dass man einfach extrem tief in den Einzelnen hineingucken kann. Und das ist bei Tolstoi anders. Da hat man eine ganz andere Klarheit, eine gewisse Frische sozusagen, was es auch extrem angenehm macht, es zu lesen. Also es ist nicht so, wenn ich das so sagen kann, emotional belastend oder fordernd wie Dostojewski. Das ist ja jetzt gar kein qualitatives Urteil, sondern einfach so dem Leseeindruck folgend. Ja, und dazu möchte ich aber auch noch sagen, weil auch gerade als wir angefangen haben, dann Krieg und Frieden zu lesen, heißt es natürlich oft, ja, das ist doch ein Historienroman und warum sollte man das machen, diese adlige Gesellschaft aus dem 19. Jahrhundert. Interessiert ja quasi keinen mehr so implizit, aber ich finde, also man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass es jetzt hier in einer Zeit spielt, die einem vielleicht nicht mehr so zugänglich ist, sondern ganz im Gegenteil, weil das, denke ich, ist auch der Schlüssel oder das Faszinierende, warum der Roman so funktioniert, dass man im Prinzip das Gefühl hat, man verfolgt ein ganzes Leben nach den Charakteren und alles wird dargestellt, ja, und es hätte auch im Prinzip in einer anderen Zeit spielen können. Also es ist natürlich interessant, diese adligen Dynamiken und so weiter zu sehen, aber letztlich, wie er den Mensch schildert und die ganzen Prozesse, das muss man nicht unbedingt in diesem Kontext schreiben. Das steht darüber oder zeigt darüber hinaus, würde ich sagen.
Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein lebhaftes, plastisches Porträt einer heute untergegangenen Schicht, ja. Und das macht es natürlich auch nochmal faszinierend. Also er schafft es wirklich in diesem Roman, eine kulturelle Lebensform zu konservieren. Ja, sodass, wenn man das liest, man hat, ja, wie du schon sagst, man ist mittendrin, man.
Man hat das Gefühl, man sitzt mit denen am Tisch.
Genau.
Und ja, gleichzeitig finde ich, ist aber auch der Punkt, also beziehungsweise die Freude beim Lesen, die dann auch kommt oder was es wirklich so gut macht, dass man das Gefühl hat, ja, das kenne ich, so ist es mir auch schon passiert. Und da hat der, den Namen müssen wir, denke ich, einmal nennen, Antal Scherb, der in unserer Agenda der kommenden Ausgabe auch einer Rezension gewürdigt wurde von dir. Mhm. Also der, wie heißt nochmal das Buch? Weltgeschichte der Literatur.
Geschichte der Weltliteratur.
Geschichte der Weltliteratur. Mhm. Hat dann eben auch nochmal drin darauf hingewiesen, dass das im Prinzip der Hauptpunkt bei Krieg und Frieden ist, dass die Bücher alles behandeln, was den Menschen betrifft. Also sich das erste Mal verlieben, das erste Mal tanzen, das erste Mal an der Front und so weiter. Und es deswegen auch einem so nah ist. Und das ist letztlich für mich auch dann der Grund, warum man beim Lesen das Gefühl hatte, man kriegt eine ganze Welt offenbart, weil man diese ganzen ersten Welterfahrungen sozusagen miterzählt bekommt.
Ja, und man sieht ja auch, wie die Kinder aufwachsen, wie sich die Kinder entwickeln, ja. Also
oder dadurch, bis zum Ende,
das,
ja.
Genau, dadurch, dass das eben über ja, so eine relativ lange Zeitspanne angelegt ist, verfolgt, ja, man guckt dem beim Aufwachsen zu, mhm. Ja. Und
ja, ich weiß nicht, vielleicht, ob wir noch ein paar Personen benennen sollen. Also natürlich haben wir gesagt, der Krieg ist quasi der Protagonist, wenn man das so zuspitzen kann. Aber trotzdem gibt es vielleicht zwei Hauptfiguren, nämlich Pierre Bezukhov und Andrei Bolkonski, heißt ja. Er, glaube ich. Ja, mhm. Russische Nachnamen, schwierig. Aber genau, das sind so quasi die Hauptcharaktere, denen man zuschauen kann, wie sie sich
die
entwickeln.
Die befreundet sind und ja, alle Protagonisten, also die Schicksale kreuzen sich ja dann alle.
Genau.
Sei es im Krieg oder in der Friedenszeit. Ja.
Ja. Aber trotzdem möchte ich mal, um einen kurzen Eindruck zu erwecken oder zu geben, eine kleine Stelle vorlesen, und zwar, wo der besagte Pierre, ja, der wurde im Prinzip adoptiert und ist dann zu Reichtum gekommen, zu unermesslichem Reichtum, in dem sein Vater oder sein Adoptivvater ihn als sein Nachfolger benannt hat, wo niemand mit gerechnet hatte. Dadurch wurde er dann sehr wohlhabend.
Und auf einmal ist er vom Außenseiter an die Spitze der Gesellschaft getreten, wird hofiert.
Genau.
Und ja.
In diese Szene kommen wir jetzt, wo er genau wieder in einer dieser Soireen sitzt, in einer dieser Gesellschaften, wo er sehr angesehen ist. Und er verliebt sich jetzt das erste Mal in eine Frau namens Hélène. Und ja, die Szene hat mir sehr gut gefallen, deswegen werde ich die einmal kurz vorlesen. Er erhob sich, wollte um den Tisch herumgehen, doch das Tantchen reichte ihm die Tabakdose direkt über Hélène hinweg, hinter ihrem Rücken. Hélène beugte sich vor, um Platz zu machen, und blickte sich lächelnd um. Sie trug wie immer auf Soireen ein nach der damaligen Mode vorn und hinten tief ausgeschnittenes Kleid. Ihr Busen, der Pierre immer wie Marmoren vorgekommen war, befand sich so dicht vor ihm, dass er mit seinen kurzsichtigen Augen unwillkürlich den lebendigen Reiz ihrer Schulter und ihres Halses erkennen konnte, und so dicht an seinen Lippen, dass er sich nur ein wenig hätte vorbeugen müssen, um sie zu berühren. Er nahm die Wärme ihres Körpers wahr, den Duft des Parfüms und hörte das Knistern ihres Korsetts beim Atmen. Er sah nicht mehr ihre marmorne Schönheit, die mit ihrem Kleid ein Ganzes bildete. Er sah und fühlte die ganze Verlockung ihres Körpers, der nur von Kleidung verhüllt war. Und nachdem er das einmal gesehen hatte, konnte er es nicht mehr anders sehen, so wie wir zu einmal aufgeklärten Täuschung nicht mehr zurückkehren können. Also im Prinzip die Szene, genau, wo Pierre sich in Hélène verliebt und sie dann später auch zur Frau nimmt. Das scheitert dann natürlich alles, aber genau in dem Moment.
Interessant hier natürlich auch, dass sie beide französische Namen haben, ja, eben ja. Pierre und Hélène.
Genau.
Ja.
Genau, das nur als kleiner Eindruck. Ja, was gibt es noch zum Roman zu sagen? Wie hast du, vielleicht nochmal ein kleiner persönlicher Eindruck von dir, wie hast du ihn gelesen?
Ja, also ich bin ja gewissermaßen vorgeprägt, Team Dostojewski. Es ist natürlich in der russischen Literatur, es ist immer, ja, mit wem hält man es? Hält man es mit Dostojewski, hält man mit Tolstoi? Aber ich hatte ja zu dir auch im Vorgespräch schon gesagt, wenn man einmal einen Eindruck dafür bekommen möchte, was Literatur leisten kann, was erzählerische, was eine Erzählung, was ein Epos leisten kann, dann sollte man Krieg und Frieden lesen. Also was die Komposition angeht, ja, diese Breite der Anlage übertrifft Tolstoi alles, auch Dostojewski bei Weitem. Und Ja, ich habe das ja schon mal zu dir gesagt, ist, dass ich Dostojewski gar nicht für so einen guten Schriftsteller halte, sondern er ist ein guter Darsteller seelischer Konflikte und das ist seine Kraft. Aber wenn man Dostojewski sagen würde, hier beschreib mal die Landschaft oder diese Adelskultur und so, das kann der nicht so gut, ja. Und darum hat er übrigens auch Tolstoi immer beneidet, dass Tolstoi das so gut kann. Und das meint, Tolstoi ist der geborene Erzähler, ja, der hat den poetischen Blick auf die Welt, der kann das einfach das darstellen. Und deswegen ist das auch umso erschütternder, dass er dann später sein angeborenes Talent, möchte man schon sagen, so radikal verwirft und sagt, das ist ein Irrweg, auf den ich da gekommen bin. Ja, also um es kurz zu fassen, wer einmal ahnen möchte, was Literatur leisten kann, würde ich sagen, Krieg und Frieden ist das Buch dafür. Es ist einfach episch.
Ja, ich muss auch sagen, ich hatte ja Vorbehalte, irgendwie auch gerade aus diesem Historienroman-Aspekt heraus und den ganzen russischen Namen, was ja auch immer so ein gängiges Vorbehalt auch ist, aber da möchte ich auch nochmal die Angst nehmen. Auch das ist hier gar nicht relevant. Da kommt man sehr schnell rein und sollte sich davon nicht abschrecken lassen. Und ich kann denen dazu stimmen, es ist wirklich groß und es hat mich sehr schnell auch in seinen Bann gezogen. Und es ist wirklich gut, aber natürlich auch interessant, dass, obwohl wir am Anfang und auch im Vorgespräch gesagt haben, wir wollen gar nicht diesen Gegensatz so stark machen, Dostojewski und Tolstoi, trotzdem kommen wir irgendwie immer darauf zurück, weil man gar nicht anders kann.
Die beiden haben ja auch diesen Gegensatz gesehen. Die haben sich nie getroffen. Aber ja, weil man wusste irgendwie, die sind nicht auf einer Linie beide. Und ich glaube, die hätten sich auch privat überhaupt nicht verstanden. Und das haben die wohl instinktiv auch geahnt. Nichtsdestotrotz haben sie heimlich die Werke des jeweils anderen gelesen. Und
ja, da vielleicht noch mal ganz kurz zu. Thomas Mann hat ja auch in seinem eine Rede war es, glaube ich, Goethe und Tolstoi heißt sie, eben auch diesen Gegensatz Tolstoi und Dostojewski, eine Parallele gezogen zu Goethe und Schiller. Genau, oder im Prinzip auch dann primär Goethe und Tolstoi als Typen miteinander verglichen und da Parallelen gezogen. Also es ist schon naheliegend, dass man auch darauf zurückkommt oder diesen Gegensatz stark macht, aber genau, man braucht ihn nicht, um Tolstoi zu lesen. Oder ich denke, man kann auch beide mögen.
Ja, es gibt auch, wenn wir gerade schon Literaturwissenschaftler wie Czerp erwähnen oder Thomas Mann, es gibt natürlich auch das Werk Dostojewski oder Tolstoi von George Steiner, einem der großen englischsprachigen Literaturwissenschaftler, im Untertitel eine Analyse des abendländischen Romans. Also hier deutet sich auch an, es gibt eben zwei unterschiedliche Formen des Romans, eben diesen psychologischen oder eben diesen epischen Zugang von Tolstoi. Also der Gegensatz taucht einfach immer wieder auf. Ja, man entkommt ihm nicht, auch wenn man es versucht.
Ja, also allein heraus aus dem Argument der literarischen Tradition kommt man um Tolstoi nicht herum. Das allein wäre Grund genug, sich in einem konservativen Podcast mit Tolstoi auseinanderzusetzen. Aber es geht natürlich noch weiter. Und jetzt möchten wir im Prinzip über das sprechen, was der Kern dieser Folge sein soll oder im Prinzip der, ja, irgendwie ins springend ist. Und zwar die Geschichtsphilosophie, nenne ich es jetzt mal, Tolstois. Und in Anbetracht der Tatsache, wie ausführlich er sich darüber Gedanken gemacht hat, über seine Geschichte, über die Geschichte, kann man es, denke ich, schon Philosophie nennen. Also wie schon gesagt, im Krieg und Frieden springt hin und her zwischen Krieg- und Friedensszenen, zwischen Front- und Ballszenen und so weiter und so fort. Im zweiten Teil, also es gibt zwei Bände, im zweiten Band passiert dann aber etwas Neuartiges. Und zwar fängt Tolstoi, der Autor sozusagen, selbst an, in seinem Werk das Kriegsgeschehen und die Geschichte vor allem zu kommentieren. Man könnte fast sagen, mit essayartigem Stil, dass er das, was passiert oder wie es gedeutet wird, auch von den Protagonisten selbst kommentiert.
Ja, man könnte, also man merkt auch, es ist formal ein Bruch. Ja, also nach 1000 Seiten Erzählung fängt jetzt auf einmal, gibt es einen formalen Bruch und es sind kleine geschichtsphilosophische, wissenschaftliche Essays eingestreut, ja. Also, da ändert sich der Charakter in Band 2.
Genau, und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was wir eingangs gesagt hatten, die Parallele zu Demestre, den wir auch in unserer zweiten Folge von Kat Echon schon mal kurz erwähnt hatten, als ganz wichtigen Vordenker der französischen Gegenrevolution, der Gegenrevolution überhaupt, der Reaktion. Genau, dass es da diese Parallele gibt. Dann vielleicht aber trotzdem erstmal die Frage oder erstmal zum Hintergrund, also vielleicht einmal noch mal kurz sagen, wer war der Maistre und wie sieht sein Geschichtsbild aus? Weil das wird uns auch sicherlich in weiteren Folgen dieses Podcast immer wieder begegnen. Das ist quasi so zentral für konservatives Denken, da kommt man gar nicht drum herum. Genau.
Ja, ich versuche es mal in aller gebotenen Kürze. Es ist ja keine Folge zu de Maistre. Du hast es schon gesagt, de Maistre ist eben einer der große gegenrevolutionäre Denker, also gegen die Französische Revolution gerichtet. Er war gleichzeitig sehr katholisch, auch ein Anhänger des Ultramontanismus, also des unbedingten Gehorsams gegenüber dem Papst. Und die Herausforderung für de Maistre war natürlich die Französische Revolution, die alles über den Haufen geworfen hat, sozial, religiös. Und de Maistre war, soweit ich weiß, der Erste, der die Französische Revolution nicht als eine politische oder sozioökonomische Umwälzung gedeutet hat, sondern als eine metaphysische Revolution, die darauf abzielt, den Menschen an die Stelle Gottes zu setzen. Ja? Und de Maistre hat natürlich die Revolution verteufelt, kam aber im Laufe seines Denkens zu einer, ja, man kann schon sagen, Rechtfertigung der Revolution als von der göttlichen Vorsehung geschickte Geißel der Menschheit oder der Franzosen, die Franzosen zurück zum Glauben führen sollen. Und de Maistre arbeitet dieses Geschichtsbild dann weiter aus und am Ende steht eine Art, ja, Rationalisierung des Irrationalen. Er sieht nämlich in allen historischen Ereignissen dann eine höhere Macht, nämlich die göttliche Vorsehung im Werk. Und der Mensch ist begrenzt in seiner Erkenntnisfähigkeit. Er kann den tieferen Sinn der Ereignisse nicht deuten, wenn er nicht die von de Maistre eben angenommene Perspektive ebenfalls einnimmt. Ja, das heißt, die Geschichte präsentiert sich für de Maistre als ein Schlachtfeld der göttlichen Vorsehung gegen die Kräfte des Teufels, so könnte man das vielleicht sagen. Und nun ist Tolstoi natürlich nicht katholisch, ist auch nicht so gläubig wie de Maistre, aber man könnte sagen, dass wir es in Krieg und Frieden mit einer säkularisierteren Form dieses Gegensatzes zwischen, ja, Kampf zwischen Gott und Teufel, der sich in der Geschichte offenbart, zu tun haben. So viel vielleicht in aller Kürze.
Und ich denke, da kommen wir direkt auf den springenden Punkt, den wir auch eingangs erwähnt haben, nämlich, dass nicht der Einzelne entscheidend ist für Kriegs- und geschichtliche Verläufe, sondern im Prinzip eine eigene Dynamik entsteht und etwas anderes da ist, was das Geschehen lenkt. Und das ist natürlich ganz konträr und ganz zentral gegen das Geschichtsbild, das natürlich auch in Deutschland sehr präsent war und wahrscheinlich auch immer noch ist, dass einzelne Charaktere das Schicksal bestimmen. Also der Einzelne, der die Völker erweckt und zusammenführt oder wie auch immer. Also das heißt,
große Mann.
Der große Mann, der das Weltgeschehen lenkt. Das ist etwas, wovon sich Tolstoi komplett verabschiedet. In Anlehnung an.
Er macht sich drüber lustig, wirklich.
Genau.
Also, wir kommen
ja noch dazu.
Er spottet darüber. Aber es ist ja nicht nur eine Abkehr von diesem, ja, Phantasma des großen Mannes, das ja die gesamte Nationalgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts geprägt hat, sondern es ist auch eine Verabschiedung des Gedankens, der Mensch macht die Geschichte. Sondern das ist das Interessante, sowohl eben bei de Maistre als auch bei Tolstoi, der Mensch wird gemacht, eigentlich. Ja, und
ja, es gibt da das gute Zitat von Tolstoi: Geschichte wäre eine ausgezeichnete Sache, wenn sie nur wahr wäre. Mhm. Also das zeigt im Prinzip schon das an, was dann wirklich auch im zweiten Band besonders deutlich wird, dass man eben in der Geschichte, so Tolstoi, keine Muster erkennen kann. Also all das, was die ganzen Wissenschaftler und Philosophen und so weiter versuchen, Muster in der Geschichte zu erkennen, Geschichte vorherzubestimmen, das ist etwas, was ihm komplett abgeht. Es geht ja sogar so weit, dass auch die politischen Entscheidungen, auf die sich ja dann Historiker immer berufen und sagen, aufgrund dieser Entscheidung ist dieser Krieg passiert und das ist etwas, was für ihn vollkommen abstrakt ist und ein Versuch von Historikern oder von Philosophen, eine Theorie zu begründen, die sie sich ausgedacht haben. Denn für Tolstoi steht da gegen im Prinzip das Leben des einzelnen Menschen, das lebendig ist. Also das Wirkliche für Tolstoi besteht letztlich aus Gedanken, aus Erkenntnissen, aus Liebe, aus Spontanität, aus Freundschaft, aus Hass und so weiter. Also das sind letztlich die Sachen, die irgendwie ein Konglomerat ergeben, woraus dann Geschichte passiert. Und es ist nicht der einzelne Mann, der Sachen lenkt. Also das heißt, da muss man nochmal festhalten, dass den Begriff, dass er einen komplett anderen Begriff der Macht hat, den man konventionell so kennt. Also wie gesagt, dass einzelne Personen Macht haben und durch mittels dieser Macht Entscheidungen treffen können und das Weltgeschehen bestimmen, das ist für ihn vollkommen absurd.
Ja, ich glaube, wir müssen nochmal einmal dann das Verhältnis klären zwischen dieser übergeordneten Macht, die sich in der Geschichte verwirklicht, und den Einzelnen. Du hattest ja gerade auch gesagt, Geschichte setzt sich zusammen aus den Handlungen der Einzelnen. Gleichzeitig gibt es ja diese übergeordnete Macht irgendwie, die den Einzelnen wiederum die Macht nimmt. Ja? Und ich glaube, um das nochmal jetzt auf den Begriff zu bringen, wie man sich das vorstellen kann, also Tolstoi geht davon aus, es gibt ein, er nennt es ja, glaube ich, Schicksal. Ich glaube, er nennt es auch mal einmal Gott, ja, mhm. Aber er spricht ansonsten immer, es gibt ein Schicksal, und dieses Schicksal will sich verwirklichen. Es ist vorhergesehen, was passiert, ja. Und so wie Hegel von der List der Vernunft gesprochen hat, die Vernunft sucht sich historische Subjekte, wie zum Beispiel Napoleon, um sich selbst zu verwirklichen. So kann man sagen, gibt es bei Tolstoi eben die List des Schicksals, die nutzt historische Protagonisten für ihre Zwecke aus. Ja, und das heißt, der Sinn, also in dem Fall jetzt auf Krieg und Frieden bezogen, der Krieg, der napoleonische Krieg, ist das, was das Schicksal will. Der Krieg ist in den Sternen geschrieben, sage ich mal. Und weil er in den Sternen geschrieben ist, verwirklicht er sich auch. Und die Leute, Napoleon oder sonst wer, kann glauben, er verwirklicht hier gerade seine eigenen Ansichten und das, was er für gut und falsch hält und so weiter. Das ist nicht entscheidend, sondern das Schicksal vollzieht sich, täuscht den Menschen in seinen Ansichten.
Also täuscht ihm im Sinne, dass der Mensch meint, er könne frei entscheiden.
Genau, das ist ja die Grundlage menschlichen Handels, ist ja die Voraussetzung, dass man annimmt, man kann frei handeln. Und Tolstoi sagt eben, naja, der Krieg ist vorherbestimmt und er sucht sich seine Subjekte, in denen er sich verwirklicht. Und Napoleon ist für ihn ja nur Vollstrecker dieses, oder Mitvollstrecker dieses höheren Urteils. Und jetzt, um das aber wieder in Verbindung zu setzen, was du gesagt hast, dass gleichzeitig die Akte der einzelnen Individuen Geschichte konstituieren, das wendet sich natürlich gegen diese professionellen Historiker, die eben sagen, ja, Napoleon hat diesen Feldzug geplant und deshalb hat die Schlacht auch funktioniert. Und da sagt er auch, aus den Erfahrungen seiner Kriegsteilnahme, so funktionieren Kriege nicht, sondern es werden Pläne gemacht und die werden in 99 von 100 Fällen nicht verwirklicht, sondern Schlachten werden gewonnen, weil sich eben weil sich unzählige Handlungen, ja, man rennt weg vom Feind oder man bückt sich, um den Schuh zuzumachen, ja, setzen sich die historischen Ereignisse zusammen und nicht, wie der Historiker meint, ja, hier wird ein Plan verabschiedet und deshalb ist dieses Ereignis entstanden, ja. Gleichzeitig ist aber jeder Einzelne wieder gebunden an die allgemeine Vorsehung, an dieses allgemeine Schicksal eben. Ja, es gibt diese Spannung zwischen individueller Freiheit und Determiniertheit durch das Schicksal. Und auch da, finde ich, ist Tolstoi nicht immer eindeutig. Ja. Mhm. Es ist eben dieses Spannungsverhältnis. Aber was man sagen kann, er wendet sich auf jeden Fall gegen die Zunft der Historiker, die meinen, dass eben große Männer und deren Pläne Geschichte machen.
Das ist im Prinzip zentral. Also zum einen das, genau, dass er sich gegen diese Historiker oder Generäle oder wen auch immer, die sich da vollkommen selbst überschätzen, wendet. Das zieht sich im Prinzip komplett durch. Genau, und zum anderen natürlich, dass er einen anderen Freiheitsbegriff hat, als man den heute kennt. Dass der Mensch ist natürlich bei ihm frei, aber halt auf einer sehr kleinen, mit einer sehr kleinen Dimension. Also er ist halt nur insofern frei, bis er auf einen anderen Menschen trifft, weil dann entsteht mit dem anderen Menschen zusammen eine Eigendynamik. Aber er hat natürlich einen kleinen Freiheitsspielraum, wie du auch schon gesagt hast. Er kann sich den Schuh zumachen, er kann sich verlieben, er kann stehen bleiben und so weiter. Aber das ist eben Teil eines übergeordneten, nicht Planes, wie man es vielleicht bei de Maistre sagen würde, der gesagt hat, das ist Gottes Vorsehung, sondern es ist im Prinzip, ja, Schicksal, muss man es vielleicht nennen. ja, dass das Schicksal im Menschen wirkt und eine übergeordnete Macht sozusagen das Geschehen lenkt. Das ist ganz entscheidend und dass man mit Theorien sozusagen nicht daran kommt. Das ist, denke ich, zentral. Aber auch um einmal zu verdeutlichen, dass wir uns hier nicht nur im abstrakten Raum bewegen, möchte ich auch noch mal eine Stelle vorlesen, wo dieses Geschichtsverständnis deutlich wird. Und zwar wieder in Pierre, den wir eben schon einmal gehört haben. Diesmal ist Pierre an die Front gereist. Er ist kein Soldat, aber er wollte sich das mal angucken und teilhaben an der ganzen Geschichte, wenn man so will. Und da liegt er abends in seinem Bett und schläft und da sucht ihn eine Stimme heim, die quasi Gedanken ausdrückt, die er nicht ausdrücken kann, weil er ist nicht besonders intelligent und klug in Gedanken formulieren. So kann man es, denke ich mal, vorsichtig sagen. Er ist etwas naiv, aber genau, er liegt da, schläft und ihm begegnet eine Stimme, die ihm Folgendes mitteilt. Krieg, so hatte die Stimme gesprochen. Krieg ist die allerschwierigste Unterordnung der menschlichen Freiheit unter die Gesetze Gottes. Einfachheit ist Gehorsam gegen Gott. Ihm entkommst du nicht. Und sie sind einfach. Sie reden nicht, sie handeln. Das gesprochene Wort ist Silber, das ungesprochene ist Gold. Nichts kann der Mensch beherrschen, solange er den Tod fürchtet. Wer ihn aber nicht fürchtet, dem gehört alles. Gäbe es nicht das Leiden, der Mensch würde seine Grenzen nicht kennen, sich selbst nicht kennen. Das Schwierigste, fuhr Pierre fort, im Traum zu denken oder zu hören, besteht darin, die Bedeutung von allem in seiner Seele vereinen zu können. Alles vereinen, sagte sich Pierre, nein, nicht vereinen. Man kann Gedanken nicht vereinen, aber all diese Gedanken zusammenspannen, das muss man tun. Ja, einspannen muss man sie einspannen, wiederholte sich Pierre mit innerer Begeisterung, in dem Gefühl, dass mit eben diesen und nur diesen Worten das ausgedrückt war, was er ausdrücken wollte und damit die ganze ihn quälende Frage gelöst wurde.
Hier, man muss dazu jetzt sagen, ist eine der seltenen Stellen, wo er dieses Höre dann Gott nennt. Also meistens spricht er, glaube ich, vom Schicksal und nicht von Gott. Also dass es immer in der Schwebe bleibt.
Pierre spricht ja hier genau genommen von Gott, aber es ist...
Genau, aber ja. Mhm.
Aber es zeigt genau dieses Geschichtsbewusstsein, was wir gerade dargestellt haben. Also, um das vielleicht nochmal klar zu machen, dass der Mensch ist eben nur ein Werkzeug, wenn man so brutal sein kann. So.
Ja, und... Das Ilias-Zitat, das durfte ich mir von dir oft anhören. Möchtest du es?
Ja, also die Parallele Hörern zu Ilias, genau, kannst du ja gleich nochmal sagen, aber es gibt auch, wir hatten ja am Anfang auch diesen Übermut oder die Ruhmessucht des jungen Tolstoi erwähnt und es gibt auch das Zitat von ihm, ohne falsche Bescheidenheit, es ist etwas wie die Ilias, sagt er selbst über Krieg und Frieden. Ja.
Genau, und das ist eben interessant, wir hatten ja vorhin auch schon epische Erzähltradition und so weiter genannt, dass ich meine, Tolstoi hätte jedes andere Werk ja auch nehmen können, aber nein, er nimmt die homerische Ilias und das ist natürlich kein Zufall, sondern die Ilias gilt als das Epos, es ist der Inbegriff des Epischen und man sieht eben auch da, der Trojanische Krieg ist bei Homer etwas von den Göttern Verhängtes. Ja? Das kann nicht der einzelne Wille von Achilles oder Agamemnon oder Hektor, kann diesen Krieg nicht ändern. Er kann den Krieg eine bestimmte Richtung geben, die aber auch wiederum von den Göttern beeinflusst ist. Aber der gesamte Trojanische Krieg ist eigentlich ein göttliches Fatum, das sich verwirklicht und der Mensch ist nur Spielball dieser höheren Mächte. Und genau dieses Geschichtsverständnis, das finden wir eben auch bei Tolstoi. Ja? Und deswegen hat er sicherlich nicht zufällig diese Parallele mit Homer da eben gezogen. Mhm. Ja? Sondern der Krieg ist auch da, dass von welcher Macht auch immer vom Schicksal von Gott verhängte Fatum. Und der Einzelne kann sich dem nicht entziehen, sondern ist dazu gezwungen, seine Rolle auf dieser Bühne zu spielen. Ja, und
genau, vielleicht muss man noch anfügen, dass in der Ilias ist natürlich expliziter, dass die Götter eingreifen. Das ist ja quasi im Text offenkundig. Das ist jetzt bei Krieg und Frieden nicht so. Aber genau, das ist ja im Prinzip das, was wir rausarbeiten wollen. Oder was heißt rausarbeiten, aber was bei der Lektüre deutlich ist und mit dieser Demestre-Verbindung noch deutlicher wird, dass ja Tolstoi letztlich ein ähnliches Geschichtsverständnis hat.
Was mir gerade nur aufgefallen ist, ich glaube, wir haben privat so viel über Norbert Elias gesprochen. Wir haben jetzt immer Elias statt Ilias gesagt.
Ilias, ja.
Ilias, ja, es kommt durcheinander manchmal, ja.
Das sei uns verziehen.
Genau.
Die Ilias,
korrekterweise gut. Nicht die Ilias.
Die Ilias.
Genau.
Ja, vielleicht können wir aber noch mal sprechen, dass also dieser Gegensatz von Kutusow und Napoleon, die zwei Feldherren, musste man sie wahrscheinlich korrekterweise nennen.
Ja, Kutusow war General der russischen Truppen in den Napoleonischen Kriegen. Punkt. Ja. Ja, das ist ein interessanter Gegensatz, weil Tolstoi das so deutet, dass die beiden einen unterschiedlichen Zugang zur Wirklichkeit, zur Geschichte haben. Napoleon, der angeblich brillante Stratege, würde Tolstoi sagen, ja, der seine ganzen Pläne macht. Und Kutusow, jemand, so deutet Tolstoi ihn, der sich dem Schicksal ergibt, der erkennt, dass menschliche Pläne nichts bringen, sondern man muss versuchen, sich ja mit diesem höheren Schicksal irgendwie in Einklang zu bringen. Und das, man könnte das Defaitismus nennen, das wurde auch Kutusow dann in der Realität ja vorgeworfen.
Du kannst das vielleicht nochmal kurz deutlich machen mit der Moskau-Szene, wo das ja sehr...
Ja, genau, also 1812 kam es ja zum Brand von Moskau, also die Stadt wurde vermutlich von napoleonischen Truppen in Brand gesetzt. Und Kutusow hatte eine Strategie des ständigen Rückzugs, er hat keine offene Feldschlacht geliefert und das wurde ihm sowohl vom Zaren als auch von anderen ihm als Vaterlandsverrat vorgeworfen. Wie kann es denn sein, dass man keine offene Feldschlacht liefert und den Feind bis nach Moskau kommen lässt? Und diesen Gegensatz deutet eben Tolstoi so, dass Kutusow, er blickt ja auch in Kutusows Kopf rein, der ist ja auch ein Protagonist dieses Romans, ja, dass Kutusow verstanden hat, hier soll sich ein Schicksal vollziehen und ich kann mich mit meinen Plänen nicht dagegen stemmen. Und was ich machen kann, ist eben nur schrittweise, ja, er ist eigentlich der große Intuitive gegenüber dem Rationalisten Napoleon. Und so deutet ja eben auch Tolstoi, dass Napoleon muss scheitern, weil die rationalistischen Pläne, die er entwickelt hat, die klingen in der Theorie gut, aber in der Praxis taugen die nichts. Und Kutusow macht keine Pläne, sondern versucht, die Situation intuitiv zu erfassen und ist deshalb auch erfolgreich.
Mhm. Ja. Erfolgreich in Anbetracht der Umstände. Also Moskau hat gebrannt und so, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber
genau. Ja, natürlich, es ist ja Erfolg, ja, im tragischen Sinne.
Im tragischen Sinne. Ja. Ja, aber muss vielleicht sogar noch weitergehen, dass Napoleon ja wirklich auch ein Objekt des Spottes von Tolstoi ist. Also Napoleon, dieser Name, der über allem steht und der große Feldherr, der Europa unterworfen hat und so weiter. Und dann gibt es die Szene, ich glaube, das ist die Schlacht, der Vorabend von irgendeiner Schlacht, wo der Napoleon nochmal Anweisungen gibt, dies und jenes soll passieren, damit gewonnen wird und er ist sich ganz siegessicher seiner Theorie, die er da gelesen hat oder die er umsetzen will und diese und jene Flanke und letztlich passiert dann im Krieg, das kommt diese Information oder dieses Bild, das er vermitteln will oder umsetzen will, kommt überhaupt nicht bei den Generälen an, bei den Soldaten erst recht nicht und es passiert im Prinzip eine Eigendynamik, die überhaupt gar nichts damit zu tun hat, mit dem, was Napoleon sich da ausgedacht hat. Und trotzdem gewinnen die Franzosen dann am Ende und Napoleon stellt das natürlich als Triumph seiner Genialität dar und wird so dargestellt.
Ja, und da sagt ja Tolstoi eben auch, was Schlachten entscheidet, sind Zufälle, wie, weiß ich nicht, ich gucke gerade mal ganz kurz nicht hin oder die einen denken, oh, der Feind ist stärker, als er wirklich ist und rennen kurz weg, brechen so die eigenen Reihen auf und so weiter. Es sind Zufälle und keine Pläne, die über Schlachten entscheiden. Und jeder Historiker, der so herangeht, dass er die Pläne studiert, der hat den Zugang zur Wirklichkeit nicht gefunden.
Ja. Und da gibt es auch dann noch eine sehr gute Szene, auch an der russischen Front wiederum jetzt, wo dann Clausewitz, den wir kennen über den Kriege und so weiter, als großen Theoretiker des Krieges, den kennen wir, der reitet auch als Person, also Clausewitz selbst reitet vorbei und daneben stehen russische Soldaten, ich weiß gerade gar nicht mehr genau wer, auf jeden Fall stehen die da und hören denen zu, wie Clausewitz mit irgendwem anders wieder redet über die Theorie des Krieges und die russischen Soldaten lachen letztlich Clausewitz aus und sagen, ja, die Deutschen damit ihrer Theorie und so. Also auch Clausewitz ein großes Objekt des Spottes
im Krieg und Frieden. Was natürlich auch so einen patriotischen Ton ist, Kutusow ist sozusagen der große gebrochene Held, ja, gleichzeitig Napoleon ist als Franzose der Rationalist, die Deutschen sind auch Theoretiker, also es hat auch schon diese patriotische Komponente, ja, und ich glaube, auch dieser besonders ausgeprägte Spott über Napoleon hängt damit zusammen, dass ganz Europa ihn zumindest die Historiker ihn ja als den großen Mann gefeiert haben. Also so bewusst eben, dass man dagegen schießt, vielleicht stärker, als man es selbst gemeint hat, einfach weil er so allgemein noch verherrlicht wurde.
Aber was ja relativ deutlich geworden ist, oder so hoffen wir zumindest, ist, dass Tolstoi sich gegen diese Verwissenschaftlichung des Krieges wendet. Und das ist natürlich jetzt auch eine Frage, die man stellen muss, oder die relativ naheliegend ist. Ist es denn auch bei Tolstoi so, also ich denke mal, man muss ja sagen, vermutlich ist es bei Tolstoi auch so, dass er sich durch diese, indem er sich gegen diese Verwissenschaftlichung des Krieges stellt, auch gleichzeitig nicht davon überzeugt ist, dass man die Gesellschaft oder den Menschen durch rationale oder wissenschaftliche Mittel überhaupt verbessern kann. Also dass er im Prinzip überhaupt sich verabschiedet oder sich Widerwillen äußert gegen diejenigen, die damit großen Ideen und Weltdeutungen hantieren und damit meinen, das Weltgeschehen bestimmen zu können oder analysiert zu haben.
Ja, sicherlich. Ja. Und ich glaube, eine Sache, die man auch noch erwähnen sollte, um das Ganze in Perspektive zu setzen. Das 19. Jahrhundert ist allgemein bekannt, dass das Zeitalter des Romans, ja, also alle großen Romanschriftsteller sind im 19. Jahrhundert tätig oder geboren. Und das 19. Jahrhundert ist gleichzeitig das Zeitalter, in dem die Wissenschaft, der Positivismus, der technische Fortschritt siegt. Und das führte eben dazu, dass die Literatur als Beschreibung von Wirklichkeit, nicht nur als reine Unterhaltung, sondern als Beschreibung von Wirklichkeit unter Rechtfertigungsdruck geraten ist. Weil die Wissenschaft hat gesagt, ja, die Naturwissenschaften haben eben gesagt, ja, das können wir besser. Ja. Und der Roman wollte er nicht zur reinen Unterhaltung von bürgerlichen Schichten verkommen, überlegen, ja, was können wir eigentlich leisten? Und vor diesem Hintergrund ist eben auch zu sehen, dass Tolstoi versucht, auf dem Wege der Literatur Geschichte oder Wirklichkeit besser zu beschreiben, als es Historiker oder Wissenschaftler eigentlich könnten. Ja, also es ist auch gleichzeitig immer eine Rechtfertigung der Literatur gegenüber anderen Zugängen zur Wirklichkeit. Ja. Und gleichzeitig sieht man da eben, es gibt diesen Zug zur Verwissenschaftlichung in der Literatur des 19. Jahrhunderts. Nicht nur bei Tolstoi, sondern auch bei Balzac oder später bei Zola. Man könnte diverse andere Beispiele, Moby Dick mit seinen enzyklopädischen Einlassungen und so weiter. Der Triumph der Wissenschaft färbt auf die Literatur ab. Und Tolstoi tritt hier bewusst in Konkurrenz mit einer wissenschaftlichen Deutung der Welt.
Er macht eine Gegenerzählung.
Er macht eine Gegenerzählung, auf literarischem Wege eben. Ja. Aber der Subtext, der nicht genannt wird, ist eben, Literatur ist zur Welterfassung geeigneter als wissenschaftliche Traktate oder historische Werke und so weiter.
Und das macht Tolstoi, und ich denke, das ist einer der springenden Punkte, macht Tolstoi ganz bewusst. Also er sammelt ja so viel Material, wie wir anfangs schon sagten, und stellt alles zusammen. Also er macht da ganz bewusst diese Gegenerzählung auf. Und deswegen zieht er ja auch diese ganzen Theorien mehr implizit als explizit mit rein und wendet sich dagegen.
Genau, er ist auf der Höhe der Zeit, kennt alle wissenschaftlichen Werke, um sie dann aber zu verwerfen und sagen, die dringen eigentlich nie zum Wirklichen vor, zu dem, worauf es ankommt.
Ja, das ist, denke ich, der Hauptpunkt. Ja, also zur Geschichtsphilosophie haben wir, denke ich, relativ viel gesagt. Oder aus unserer Sicht vielleicht das Entscheidende. Willst du noch was ergänzen? Oder wollen wir uns dann vielleicht der Frage, der obligatorischen Frage wenden, was ist daran, also an Krieg und Frieden, an der Geschichtsdarstellung in Krieg und Frieden eigentlich konservativ?
Vielleicht noch eine Ergänzung, um dieses Verhältnis zwischen übergeordnetem Schicksal und individueller Freiheit noch mal etwas plastischer zu fassen. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, das nehmen wir als Beispiel, weil es eben aktuell ist, Fridays for Future. Ja, da haben wir Schüler, die ja oftmals enthusiastisch dann fürs Klima demonstrieren, für Gerechtigkeit und für all die guten Dinge auf der Welt, ja, und glauben sozusagen nur ihrem eigenen Gerechtigkeitsempfinden zu folgen oder dem, der letztlich sich selbst zu verwirklichen in diesem Protest. Aber in dem Moment, wo man Teil dieser Protestbewegung ist, ist man Teil einer übergeordneten Agenda, könnte man sagen. Ja, man reiht sich dem Zeitgeist sozusagen ein, wobei man selber gar nicht glaubt, ich mache das jetzt hier, weil der Zeitgeist das irgendwie vorschreibt oder so. Ja, sondern, aber es gibt diese Spannung eben. Also, und es ist ja gar nicht auch nur bei Fridays for Future, sondern man kann natürlich auch auf sich selbst blicken und sagen, in wie vielen Tätigkeiten ist man wirklich frei oder vollzieht man immer nur, oder inwiefern vollzieht man, ja, vollzieht man Handlungen, die irgendwie vom Zeitgeist vorgegeben sind.
Ich finde, da kommen wir aber schon zu einem sehr springenden konservativen, nicht revolutionären Punkt. Also dieser, sich von der Überzeugung abzukehren, man würde durch sein eigenes Tun das Weltgeschehen bestimmen, sondern eben das ja im Konservativen irgendwie im Prinzip ein zentraler Punkt ist, dass man sich zunächst um sich selbst, um seine Nächsten, seine Familie und so weiter kümmert und dass man das nicht auf staatliche und gesellschaftliche Dinge und so weiter ausdehnt. Also das ist ja schon genau dieser Gegensatz letztlich, der da offenkundig ist, den du angesprochen hast. Also da sind wir ja schon direkt in der Frage, was ist auch daran konservativ an diesem Geschichtsbild von Tolstoi?
Ich glaube, wenn man das, um jetzt uns der Frage zuzuwenden. Was daran konservativ ist, auf jeden Fall, dass der Stolz des Individuums gebrochen wird. Ja? Also dieser Gedanke, der Mensch ist das Maß aller Dinge, damit kann Tolstoi überhaupt nichts anfangen, sondern der Mensch ist unterworfen höheren Zusammenhängen, in denen er in den seltensten Fällen Einsicht hat, wenn er nicht gerade Tolstoi ist. Ja? Das ist ja so eine gewisse Paradoxie. Der Mensch kann das nicht erkennen, außer man ist eben Tolstoi oder de Maistre, die diese höhere Einsicht haben. Ja? Aber ja, er bricht den Stachel der menschlichen Eitelkeit, könnte man sagen. Ja. Und auch nicht nur der Eitelkeit, sondern auch des Anspruchs, die Welt im Innersten zu verstehen. Ja, also diesen wissenschaftlichen Anspruch, alles erklären und rationalisieren zu können. Das verwirft Tolstoi komplett. Mhm. Und das ist ein konservativer Zug, auf jeden Fall.
Gleichzeitig muss man natürlich festhalten, gibt es eine gewisse Transzendenz im Werk, die aber im Vergleich zu Dostojewski, um den nochmal heranzuziehen, natürlich eine ganz andere Transzendenz ist, weil bei Dostojewski hat man ja immer auch das Gefühl, am Endeffekt, das sehr plastische Gefühl, menschliche Existenz ist Leiden, muss Leiden sein, wird immer Leiden sein. Und dadurch diese tiefe Einsicht in die Fehlbarkeit des Menschen, die dann natürlich auch eine göttliche Komponente bekommt und so weiter. Deshalb, auch wenn man sagt, in Tolstoi gibt es was Transzendentes, was irgendwie die Geschichte, den Krieg in diesem Fall lenkt, kann man es nicht so explizit machen wie bei Dostojewski, wo es ja dann schon relativ klar wird. Also man weiß, es ist ein transzendentes Element drin, aber man kann es nicht genau fassen. Würde ich sagen.
Aber ich glaube, das ist eben auch bewusst so. Ne? Tolstoi sagt ja eben auch, ne? der Versuch, das zu fassen oder der Anspruch, das wirklich fassen zu können, wird das Ganze schon wieder rationalisieren. Ja? Also das Schicksal ist irgendwie da, es schwebt über den Häuptern aller Menschen und der Protagonisten, aber keiner von ihnen kann es wirklich fassen. Ja? Und es gibt ja auch in dem Buch an mehreren entscheidenden Stellen, sagt Pierre ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache, ich habe nur das Gefühl, es muss jetzt so sein. Ja? Und man übergibt sich oder man überlässt sich irgendwie einer höheren Macht, die, ja, man hat das Gefühl, es muss so sein. Ja, man überlässt sich dem. Und deswegen, es ist, glaube ich, bewusst auch so angelegt, dass man es nicht fassen kann. Es bleibt immer das Gefühl, da ist was, aber wie du schon sagst, was genau das ist, daran scheitert der Mensch, auch das zu erkennen.
Ja, und wenn man jetzt die Frage einsilbig beantworten möchte, was ist konservativ, da muss man natürlich sagen, was ist daran konservativ, da muss man natürlich sagen, es ist ganz klar diese Wendung gegen die Verwissenschaftlichung des menschlichen Lebens und alle seiner dazugehörigen Bereiche.
Ja, also es ist, ja, wie du schon sagst. Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich, was daran auch konservativ ist und auch bei de Maistre, ist eben der Gedanke, der Mensch ist Teil von etwas Höherem, ja. Also es ist, das, was sich hier vollzieht, hat einen höheren Sinn als einfach nur, der Mensch ist da und das war's, ja. Und dass eben die Geschichte und das menschliche Handeln zu einem Schauplatz von etwas Höherem wird, in das der Mensch eingebunden ist, das ist ein Zugang zur Geschichte, den man bei Liberalen und Linken nicht findet, würde ich sagen.
Sehr guter Punkt. Eine Sache, die wir auch im Vorgespräch was heißt nicht kontrovers, aber die haben ja schon diskutiert, beziehungsweise waren da irgendwie unterschiedliche Meinungen. Also wir können natürlich jetzt aus dieser mehr oder weniger theoretischen Betrachtung des Werkes zu dem Schluss kommen, da gibt es konservative Elemente und ganz offenkundig gibt es die auch. Aber trotzdem ist die Frage, deckt sich das mit den Leseerfahrungen? Also wo ich ja auch dir gesagt habe, wenn du gesagt hast, oder du hast gesagt, ist für dich ganz klar konservativ. Wo ich gesagt habe, es fällt mir irgendwie schwer, das so zu nennen. Gesagt, auch wenn es jetzt nach dieser theoretischen Auslese-Exegese man es sicherlich so machen kann, aber dass es sich einfach bei der Leseerfahrung nicht so anfühlt. Es ist wirklich auch schwer zu fassen, aber es ist, und ich glaube, so hochtrabend das klingt, aber man kann es, denke ich, sagen, es ist einfach ein Werk, was sich diesen Kategorien entzieht. Es entzieht sich einfach Kategorien wie gut und schlecht, also das Werk sei gut oder schlecht, oder hier gibt es Stellen, die nicht gut beschrieben sind, oder das ist jetzt konservativ oder sozialistisch oder so. Ich habe irgendwie den Eindruck, das Werk als Epos steht wirklich darüber.
Ja, da bin ich an sich auch bei dir. Aber ich würde sagen, lass mich so sagen, wenn man alle geschichtsphilosophischen Passagen rauslässt, ja, dann ist das immer noch ein vollkommen geschlossenes Werk. Die sind erstmal Zusatz, ja, die brechen auch gewissermaßen mit der Erzählung. Und das scheint ein Gesetz zu sein unter Schriftstellern, dass die besonders stolz auf die Passagen sind, die im Allgemeinen als am wenigsten gelungen angesehen werden. Und so war eben auch Tolstoi besonders stolz nicht auf seine Erzählung, sondern besonders stolz auf seine geschichtsphilosophischen Einlassungen. Und wenn man sagt, okay, das ist ein konservatives Werk, ich würde sagen, für die Erzählung gilt das nicht. Da gilt genau das, was du gesagt hast. Es entzieht sich diesen Kategorien. Es ist keine konservative Erzählung, keine linke Erzählung, wie auch immer. Aber wenn man nur diese geschichtsphilosophischen Kapitel analysiert, so wie es ja auch Berlin macht, dann kann man sagen, es ist ein konservatives Werk. Ja, es gilt nicht für den erzählerischen Teil, aber diese geschichtsphilosophischen Betrachtungen, würde ich sagen, sind konservativ. Ja. Aber man, ja, es ist eine gewisse Zweiteilung in diesem Werk da, zwischen dem Moment, wo Tolstoi anfängt, alles selbst zu kommentieren, und der Erzählung. Und die Erzählung an sich ist über solche Kategorien erhaben, würde ich auch sagen.
Krieg und Frieden von Lev Tolstoi, ein konservatives Werk oder nicht, das habe ich heute diskutiert mit Jonathan Danubio, und ich denke, wir sind so oder so zu der Einsicht gekommen oder zu der ausdrücklichen Empfehlung würden wir neigen, sagen, es ist absolut wert, sich diesem Werk anzunehmen, es zu lesen, einfach aus ganz vielen Aspekten, die wir dargelegt haben, und auch aufgrund der konservativen Elemente in der Geschichtsdarstellung. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.